Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Φίλες και φίλοι ακροατές, λόγω απεργίας της POSPERT,
Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund eines Streiks des Dachverbands der Gewerkschaften, der Journalistinnen und Journalisten der Radio- und Fernsehstationen, wird unser Programm von Mittwoch 6 Uhr in der Früh bis Donnerstag abends umgestellt. Die Gründe dafür sind die Unterzeichnung der Tarifverträge, finanzielle Selbstständigkeit von ERT und die ungerechte Kürzung unserer Löhne. So hörte man es in dieser Woche aus griechischen Radios. Ich konnte das selbst hören. Hören Sie nachher ein Interview mit dem Radiochef von dem Programm ERT3 und auch dem Technikchef, was das alles zu bedeuten hat, inwieweit es die Euro-Krise und eine Medienkrise parallel gibt und ob vielleicht die Hoffnung immer mehr schwindet, aus dieser Falle herauszukommen. Außerdem können Sie hören im Radio 1 Medienmagazin natürlich auch etwas zu dem Eklat bei der Henry-Nannen-Preisverleihung. Es gab eine Aberkennung eines Preises und Sie hören einen ganz kurzen Einblick in eine neue Doku-Reihe vom ZDF, ZDF Zoom. Und das alles wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Coldplay live in Technicolor 2. Ich hatte es schon eingangs der Sendung gesagt, wir wollen nochmal zurückblicken auf den Henry-Nannen-Preis. Im letzten Medienmagazin wurde er ganz kurz erwähnt als ja eine Veranstaltung, bei der auch Spiegelkollegen ausgezeichnet wurden. Und justament der Spiegelreporter René Pfister wurde für ein Porträt geehrt, das den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer beschreibt. Nach der Juryentscheidung wurde durch eigene Bekundung Pfisters bekannt, so heißt es nun in einer Pressemitteilung der Jury des Henry-Nannen-Preises, dass die Eingangspassage der preisgekrönten Reportage eine detaillierte Schilderung von Seehofers Umgang mit seiner Modelleisenbahn im Keller seines Ferienhauses entgegen dem Eindruck der Leser und aller Juroren nicht auf der eigenen Wahrnehmung des Autors beruht. Die Glaubwürdigkeit einer Reportage erfordert aber, dass erkennbar ist, ob Schilderungen durch die eigene Beobachtung des Verfassers zustande gekommen sind oder sich auf eine andere Quelle stützen, die dann benannt werden muss. Die Jury hat deswegen am 8. Mai die Reportage Pfisters und die Preisvergabe noch einmal intensiv diskutiert und am Ende mehrheitlich entschieden, ihr Urteil zu revidieren. René Pfister wird der Preis aberkannt, so heißt es bei der Jury. Ich gebe jetzt nicht vor, bei der Preisverleihung oder Jury-Sitzung dabei gewesen zu sein, sondern begrüße jetzt am Telefon den Journalisten und Journalisten-Ausbilder, Trainer für den richtigen und verständlichen Gebrauch der deutschen Sprache, Wolf Schneider. Hallo, denn Sie waren dabei, vor allem als Preisträger für Ihr journalistisches und publizistisches Lebenswerk.
Ja, ich war dabei und ich finde schon die Verlesung des Textes, die Sie eben vorgenommen haben, macht das ziemlich Lächerliche der ganzen Aktion deutlich. Eine korrekt beschriebene Eisenbahn hat er nur sich beschreiben lassen, statt sie selber zu betrachten. Eine Unterscheidung, die Leser, wie ich meine, überhaupt nicht interessiert, die protokollarisch ein bisschen gegen die Sitten des Journalismus verstößt. In der Reportage soll man selber gelesen haben. Aber hier wird aus der Mücke ein Elefant gemacht. Ich finde, ein lächerliches Drama ist erst dadurch entstanden, dass die Jury ihm den Preis aberkannt hat. Eine Minderheit der Juroren, zu der gehören die von mir aus prominenteren Journalisten, war gegen die Aberkennung. Das Ganze überhaupt als Ohrfeige, Skandal und Blamage verkauft wurde in der Presse und so, als ob uns das alle furchtbar bewegt hätte an dem Abend. Also ich habe mich stundenlang unter Hunderten von Leuten bewegt und es hat überhaupt keinen bewegt. Es ist eine unglaublich aufgeblasene Presseente. Ich finde das sehr ärgerlich.
Aber jetzt nochmal, weil Sie auch Leiter der Henry-Nannen-Schule waren und auch Journalismus direkt knallhart gelehrt haben. Also ja. Ohne, dass man jetzt da rummauscheln kann und sagen, naja, eine Reportage ist vielleicht doch nicht das, was man erlebt hat oder doch. Gibt es nicht wirklich Kriterien, was eine Reportage ist?
Das ja, natürlich mal selber erlebt haben. Aber es ist auch eine Reportage preisgekrönt worden, in der eine Reporterin der Zeit einen Mord geschildert hat, bei dem sie unstreitig nicht dabei war. Sie hat ihn halt rekonstruiert. Ich sage ja nicht, dass das korrekt wäre. Nur, wenn einer eine Eisenbahn, man stelle sich vor, drei Absätze lang beschreibt er eine Eisenbahn im Keller eines Politikers und er hat die Beschreibung, die völlig korrekte Beschreibung aus zweiter Hand und er hat sie nicht selber gesehen. Das ist ein kleiner protokollarischer Verstoß. Ein Schüler Meier aufstehen, setzen, Ende. Dass man daraus ein Drama macht und so tut, als hätte uns das den Abend versaut oder sonst etwas, ist absolut lächerlich. Das ist ein journalistisches Eigentor. Dazu kommt ja das weitere Ärgernis. die ganze Veranstaltung, 3 Stunden lang, 7 Preisträger, 1200 Gäste, mehrere hundert der prominentesten Journalisten Deutschlands, viele Größen aus Show und Politik, wird vollständig darauf reduziert, dass ein Mensch einen Besuch im Eisenbahnkeller von Herrn Seehofer 3 Absätze lang nicht sauber deklariert hat. Das klingt mir also so, als ob die Presse über einen Staatsbesuch nur berichten würde, dass ein Vogel dem Staatspräsidenten auf den Hut gekackt hat. Das ist überhaupt keine Relation. Das ist eine schreckliche Wichtigtuerei der Presse, die glaubt, dass man mit 3 nicht sauber gekennzeichneten Absätzen nun einen Skandal ausbreiten könnte, spaltenlang. Und die ganze übrige Veranstaltung hat es überhaupt nicht gegeben.
Aber vielleicht ist das ja auch eine Kritik am Spiegel, der ja das zu einer Methode gemacht hat. Also so zumindest mein Eindruck, dass fast alle Artikel im Spiegel immer so anfangen, als wäre man dabei gewesen.
Das kann man natürlich sagen. Das ist eine grundsätzlich mögliche Kritik am Spiegel. Das wusste aber die Jury auch vorher.
Zumal ein Spiegel-Chefredakteur in der Jury sitzt.
Er hat ja nicht behauptet, bei einem Drama dabei gewesen zu sein. Er hat nur den Eindruck erweckt, er hätte eine elektrische Eisenbahn gesehen und in Wahrheit hatte sie sich beschreiben lassen. Lassen Sie das doch mal auf der Zunge zergehen. Wie soll denn das ein Drama sein? Das ist ein erhobener Zeigefinger, Freund. Ganz korrekt ist das nicht.
Ja, und über all diesen Eklat oder vermeintlichen Eklat hat man eins vergessen, nämlich, dass Sie zum Beispiel für Ihr journalistisches und publizistisches Lebenswerk geehrt wurden. Dann am Abend sicherlich hatten Sie
die ganzen übrigen Preisträger kamen eben nicht vor, ja. Mhm.
Ich habe mich wirklich gefreut, weil Sie jemand sind, den man nicht nur versteht, sondern der will, dass auch andere verstanden werden. Also hier an dieser Stelle meinen aufrichtigen Glückwunsch. Und vielleicht gibt es ja etwas, das Sie uns vielleicht insofern sensibilisierend mitteilen können, was vor, ich weiß nicht wann, 60 Jahren, so lange beschäftigen Sie sich mit der deutschen Sprache, ein bisschen genauer habe ich nachlesen können, gab es sowas wie ein Schlüsselerlebnis mit Schlamperei in der Sprache?
Ein Schlüsselerlebnis mit Schlamperei? Nein, gab es nicht. Nein, ich bin in einem literarisch interessierten Elternhaus aufgewachsen. Ich habe von amerikanischen Offizieren in deutscher Sprache den angelsächsischen Journalismus erlernt bei der Neuen Zeitung, das ist ja, der ja ein vorbildlicher Journalismus ist, bin nun seit 62 Jahren journalistisch tätig und verfolge, dass es dort Wandlungen in der Sprache gibt. Es geht ein bisschen bergauf und vieles bergab, aber irgendein Schlüsselerlebnis hatte ich nicht.
Aber dennoch beschäftigen Sie sich kontinuierlich und fast ohne Wirkung, behaupte ich jetzt mal. Letzten Endes, die Sprache walzt sich durch uns hindurch und wird sogar im Duden falsch aufgenommen. Sie haben zum Beispiel so einen kleinen Fall geschildert in Ihrer Videokolumne bei der Süddeutschen Zeitung, wo ein Erdbeben für Todesopfer sorgt. Ein Erdbeben kann nicht sorgen, das macht das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel oder eine andere Hilfsorganisation.
Ja. Das ist eine Schlamperei, die so in den letzten 5 bis 10 Jahren aufgetreten ist, dass man Sorgen für nicht mehr als fürsorgliche Handlung besteht, sondern dass also ein Erdbeben für Todesopfer sorgen kann. Oder es hieß bei dem Londoner U-Bahn-Attentat vor ein paar Jahren, die Attentäter wollten für möglichst viele Todesopfer sorgen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Attentäter wollen für Todesopfer sorgen, so kommt man ja noch dabei heraus, was das für ein Quatsch ist. Ja, es gibt einige zusätzliche Schlampereien, die früher nicht da war. Die Sprache bewegt sich. Mein Einfluss ist größer als null, indem ich also nun seit 32 Jahren Journalisten ausbilde, nach wie vor in den 3 deutschsprachigen Ländern mehrere Seminare pro Jahr mache und indem ich Sprachbücher mit mehr als 1 Million Auflage verbreitet habe, ist wohl mein Einfluss messbar, aber natürlich insgesamt am Sprachverhalten der fast 100 Millionen Menschen deutscher Muttersprache gemessen sehr gering, ja.
Kann man Sie als Sisyphus bezeichnen?
Sisyphus hatte ja die Wirkung null. Der Stein rollte immer wieder runter. Ich behaupte, meine Wirkung ist etwas größer als null.
Ja, aber es heißt immer noch Attentatsversuch, obwohl ich bei Ihnen nachlesen konnte, dass Attentat ja schon der Versuch der Tötung ist. Und man liest oder hört auch sehr oft, das macht Sinn, aus dem Englischen einfach so ins Deutsche übernommen. Und es gibt unendlich viele kleine Sachen, die sich dann zu einem großen Haufen der Verständnislosigkeit anhäufen.
Verständnislosigkeit ist das nicht so sehr. Also das macht Sinn, versteht ja jeder. Es ist halt eine kleine Schlamperei, weil es unmittelbar aus dem Englischen übernommen ist. Darüber kann ich mich nicht direkt aufregen, aber ich liege halt auf der Lauer. Die Berufsschreiber, einerseits Journalisten, andererseits unterrichte ich auch Öffentlichkeitsarbeiter, Pressesprecher, Redenschreiber über sauberes Deutsch. Ich gebe mir halt Mühe, eine saubere Sprache aufrechtzuerhalten, die letzten Endes ja auch den Lesern dient. Denn das Attentäter für Todesopfer sorgen ist ja auch für einen Leser, der nur ein bisschen nachdenkt, eine idiotische Ausdrucksweise.
Man kann von der Bibel lernen, habe ich wiederum von Ihnen gelernt und auch von Erpressern. Beschreiben Sie das mal. Was haben Bibel und Erpresser gemeint?
Von Erpressern kann man nicht lernen, sondern Erpresser sind halt Leute, die mit Sicherheit davon ausgehen können, dass man ihren Text liest und wahrscheinlich zwei- und dreimal. Und das ist also polemisch zugespitzt ein Unterschied zu Journalisten, die nicht davon ausgehen können, dass etwas gelesen wird, bloß weil sie es geschrieben haben. Und Blogger haben es dann noch viel schlechter als Journalisten. Die ist ja ganz ungewöhnlich, dass die oft gelesen werden. Meistens sind sie ja völlig aufs Schreiben beschränkt. Das normale Schicksal eines Journalisten ist, dass sein Artikel vielleicht von 50% ein paar Zeilen lang gelesen wird und von 1% bis zur letzten Zeile, dass man also um die Leser ringen muss. Das ist ständiges Journalistenschicksal. Und das wird nun dadurch erschwert, dass mithilfe von Blog- und Computerverbreitung das Textangebot dramatisch gestiegen ist, nicht aber die Leselust. Also wer gelesen werden will, muss sich mehr Mühe geben, mit einer sauberen Sprache und mit einer sehr interessanten Darstellung noch das Unwahrscheinliche zu erreichen, dass man wirklich gelesen wird.
Damit wird klar, dass es Ihnen nicht um Haarspalterei geht oder um überhaupt die Wiederherstellung nicht einer Korrektur, die sich, sagen wir mal, irgendwelche Duden-Leute ausgedacht haben oder Journalistikprofessoren.
Nein, also ich habe ja nur beruflichen Umgang nur mit Berufsschreibern, also Journalisten einerseits, Öffentlichkeitsarbeit andererseits. Die haben mit der Grammatik überhaupt kein Problem. Die korrekte Grammatik lehrt Bastian Sick, das macht er wunderbar. Ich höre dort auf, wo die Deutschlehrer aufhören und wo Bastian Sick aufhört, nämlich dass man mit völlig korrekter Grammatik ein abscheuliches Deutsch schreiben kann, bei dem man 43 Wörter lang auf ein Wort wartet, das dann schließlich von hinten her den ganzen Satz mit Sinn erfüllt. Sowas lässt ja die deutsche Grammatik zu. Oder dass man andauernd auf unanschauliche Weise oder mit pompösen Fremdwörtern am Verständnis und am Interesse der Leser vorbei jongliert. Also meine Basis ist, die Grammatik stimmt bei euch, aber nun fängt bitteschön die Arbeit an, denn ein korrekter Text ist viel zu wenig, wenn er denn gelesen werden will.
Nun haben Sie den Preis, den Henry-Nenn-Preis 2011 für Ihr Lebenswerk. Das klingt so nach Abschluss, aber Sie sind mit 85, letztes Wochenende hatten Sie Ihren Geburtstag, nach wie vor immer noch scharf im Denken und man hat nicht den Eindruck, dass Sie sich jetzt mit diesem Preis zufrieden geben.
Nein, durchaus nicht. Das habe ich auch gleich in meiner Dankesrede gesagt. Das Wort Lebenswerk gefalle mir nicht so ganz. Es schmeckt so ein bisschen nach gewesen und Plusquamperfekt. Und da war ich aber gerade am Vormittag dieses Tages Helmut Markwort begegnet, dem alten Herausgeber von Focus. Und er hatte mir gesagt, nennen Sie es doch Lebensabschnittpreis. Und das habe ich dann auch öffentlich selbstironisch gesagt. Ich bin mitten im Geschäft und habe die Absicht, noch ein paar Jahre weiter tätig zu sein. Zurzeit bin ich also an Journalistenschulen und in Wirtschaftsunternehmen für ihre Öffentlichkeitsarbeit dann so gefragt, dass ich mich dem beinahe hauptberuflich widmen kann, während ich nebenher natürlich ein Buch schreibe.
Dann geben Sie mir doch jetzt noch einen unentgeltlichen Ratschlag zum Schluss. Was hätte ich bei diesem Interview anders machen sollen?
Ja, eigentlich gar nichts, außer dass Sie, indem Sie minutenlang über diesen aufgeblasenen Käse von dem angeblichen Drama geredet haben, und ich finde, das hätte in 30 Sekunden auch genügt.
Ja, ich nehme die Kritik an. Vielen Dank, Wolf Schneider. Im Podcast bleibt alles so, wie es eben gehört war, drin. Wolf Schneider erhielt den Henry-Nenn-Preis 2011 für seinen Lebensabschnitt, sagten Sie?
Ja.
Abschnitt, genau. Dankeschön und toi, toi, toi und möglichst noch viele aufgespickte Stielblüten.
Vielen Dank.
Tschüss. Mittwochabend im zweiten deutschen Fernsehen, 22.45 Uhr.
Amerika ist auf der Jagd nach seinem Staatsfeind Nummer 1.
Sie haben Osama bin Laden in einem Feuergefecht getötet und seine Leiche mitgenommen.
Bin Ladens letzter Kampf. Ein Feuergefecht? Nein, sagt der Regierungssprecher.
Bin Laden wurde erschossen, er war nicht bewaffnet.
Doch Bin Laden wird gezielt getötet. War das der Auftrag? Nicht unbedingt, sagt der Antiterrorchef.
Unsere Leute waren darauf vorbereitet, Bin Laden lebend festzunehmen, wenn er keine Bedrohung dargestellt hätte.
Für den CIA-Chef scheint nur eine Lösung in Frage zu kommen.
Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass Bin Laden wahrscheinlich getötet würde.
Widersprüche, die Zweifel wecken. Was geschah in Pakistan?
Das war Auftakt einer neuen Doku-Reihe, eines neuen Doku-Sendeplatzes beim zweiten deutschen Fernsehen, ZDF Zoom. Innerhalb von nur 9 Tagen hat man dem aktuellen Anlass geschuldet eine Dokumentation aus dem Boden gestampft in Zusammenarbeit mit der BBC über die Abläufe bei der Tötung von Bin Laden. ZDF Zoom verspricht näher ran, also ranzoomen, aber war man beim ZDF nicht schon nah genug an den Themen oder ist das einfach jetzt nur eine markige Werbeaussage, weil es so schön zum Titel Zoom passt, das näher rangehen? Das fragte ich Christian Dezay, er ist seit 24 Jahren beim Zweiten Deutschen Fernsehen und jetzt ZDF Zoom Redaktionsleiter.
Natürlich haben wir in der Vergangenheit auch schon investigative Geschichten gemacht, waren nah an den Menschen, an den Themen. Hier wollen wir es aber jetzt mal formatieren und wollen es auch vom Grafischen her genauso ausrichten, dass man das Gefühl hat, da ist jemand dran, da guckt jemand genauer hin. Das ist der Hintergrund.
Aber Sie hatten eine Reihe, die nannte sich Reporter, ZDF Reporter, da waren Sie auch sehr dicht dran, vermittelt eigentlich auch ästhetisch durch den Reporter selbst als Schnittstelle zwischen Kamera und dem Zuschauer. Die ist weggefallen. Wissen Sie die Gründe?
Die ist ja nur zum Teil weggefallen. Also der Sendeplatz ist weggefallen und der Chefredakteur hat das ja auch erklärt, dass wenn man was Neues gründet, etwas Altes weichen muss, das ist immer so. Das, was die Reporter ausgemacht hat, nämlich der Reporter, das taucht bei uns ja auf. Wir wollen ja mit dem handelnden Autor arbeiten, der durch die Geschichte führt, der dem Zuschauer die Hand hinhält, damit er sich eingeladen fühlt, die Geschichte zu verfolgen, der als Scharnier auftritt, um der Geschichte im richtigen Moment den richtigen Dreh zu geben. Also das heißt, die Reporter, die Aussage des Reporters ist nicht verloren, ganz im Gegenteil. Die haben wir erhalten, aufgegriffen und die wollen wir auch zu einem echten Stilmittel machen. Und Reportage bleibt auch erhalten auf dem Reportagesendeplatz. Der Unterschied ist vielleicht der, dass wir mit der Dokumentation eigentlich immer noch die zweite Ebene versuchen, stärker in den Mittelpunkt zu setzen. Also nicht nur die direkte Beschreibung der Reportage, des Reportierens, sondern dass wir einfach noch dahinter gucken wollten. Was ist in dieser Metaebene verborgen? Was versteckt sich dahinter?
Nun gibt es ja auf dem Dokumentationsmarkt sehr viele Formen. Die Privaten experimentieren damit. Die ARD hat jetzt auch gerade den Doku-Sendeplatz neu justiert. Haben Sie schon irgendwie eine Idee, womit Sie sich profilieren? Ist es wirklich der Bauchladen an Themen oder gibt es unter dem Label investigativ oder dass Sie sagen, wir sind nur an Verbraucherthemen direkt am Zuschauer interessiert? Dass sich das jetzt schon herauskristallisiert oder sind Sie auch noch in der Selbstfindungsphase?
Nein, also wir haben ja natürlich einen Auftrag. Wir sind die Chefredaktion, beschäftigen uns also mit Politik, mit Zeitgeschehen, mit zeitgenössischen Themen. Und da gibt es die klassischen Ressorts von Innenpolitik über Außenpolitik, Wirtschaftspolitik. Wir sind ja zusammengeführt worden zur Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Wir waren früher auch für Gesellschafts- und Bildungspolitik im Titel verantwortlich. Auch das werden wir berücksichtigen. Das ist natürlich immer ein Bauchladen, weil man natürlich immer quer guckt, was passiert in einer Gesellschaft, was passiert in der Politik. Aber wir wollen schon gucken, dass wir das auf die Augenhöhe und auf das Interesse der Zuschauer konzentrieren. Also was würde der Zuschauer sich fragen, wenn er ein bestimmtes Thema hört? Thema Sicherungsverwahrung. Wie betrifft mich das? Was heißt das, wenn jetzt neue Gefängnisse gebaut werden, wenn Leute freigelassen werden, durch Polizei geschützt werden? Was hat das für eine unmittelbare Bedeutung für die Gesellschaft, für den Täter und für die Opfer? Das wäre unsere Herangehensweise. Und das wäre immer unser Ziel, dass wir wirklich mit dieser konzentrierten Frage arbeiten, um am Ende ein Bild zu geben von der Gesamtsituation. Also aus dem Detail in den Überblick zu kommen.
Christian Dezay, ZDF Zoom Redaktionsleiter. Und Bonus kann man sagen, dann im Podcast Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF, erklärt, ob das eine bewusste Gegenprogrammierung zur ARD war, die ja den Mittwoch-Doku-Sendeplatz geräumt hat.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie haben den Sendungseinstieg möglicherweise noch im Ohr. Das war eine Trailerschleife des griechischen Radioprogramms ERT3. Daraufhin wurde Musik nur gespielt und immer mal wieder gesagt, wir streiken. Und das Ganze natürlich eingebunden im Kontext zu den Streiks in Griechenland zurzeit in dieser Woche. Es gab einen Generalstreik. Die Presse, die Medien, alle haben auf ihre Probleme auch aufmerksam gemacht. Und ich war in Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, und habe dort gesprochen mit Pavlos Nirantzis. Er ist der Radiochef des staatlichen Rundfunks auf der 102 Megahertz und, man höre und staune, der 95,8 Megahertz, also die Frequenz, die in Berlin und Brandenburg Radio 1 abstrahlt. Ein Kultursender in dem Fall. Und dann gibt es noch ein weiteres Programm, das er verantwortet, das auf Kurzwelle sendet für Griechen im Ausland. Und hören Sie ein Interview, das ich versuche einigermaßen live zu übersetzen, damit Sie auch verstehen, was in dem Fall Pavlos Nirantzis, der Radiochef von ERT3, zu sagen hat.
ERT3. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM. 1044 Μεσαία.
Wir kommen wahrscheinlich gerade etwas ungelegen. Es gibt einen Streik. Was ist passiert?
Ja, heute wird gestreikt. Darin sind alle Journalisten beteiligt. Die Gewerkschaft der Journalisten und die Vereinigung der Zeitungsredakteure aus Nordgriechenland.
Unsere Hauptforderung ist, dass ein neuer Tarifvertrag unterzeichnet wird. Seit 2009 liegt er auf Eis. Seitdem warten wir auf diese Novellierung. Die Arbeitsbedingungen in der Presse sind tragisch. Hunderte von Journalisten werden entlassen. Andere müssen Gehaltskürzungen auf sich nehmen. Bei vielen Zeitungen wandelt man die Tarifverträge in einzelne Verträge und arbeitet im sogenannten Rotationsprinzip abwechselnd. Doch die Zeitung ist kein Produkt wie jedes andere, an dem ich einfach mal 3 Tage arbeite und dann aussetze.
Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να δεν είναι το η εφημερίδα ένα πρωινό όπως τα άλλα για να πεις δουλεύω 3 μέρες και μετά δεν δουλεύω. Κάσα Integration είναι εκ περιτροπής.
Was ist die Ursache? Ist das die allgemeine Wirtschaftssituation, die Situation innerhalb der Europäischen Union, der Kampf mit dem Euro, oder gibt es dafür auch andere Ursachen?
Die Krise ist natürlich der Innenpolitik geschuldet. Griechenland hatte trotz des Wirtschaftswachstums ab dem Jahre 2000 große Probleme, was die Staatsführung anbetrifft, seine Verschuldung, seine Bürokratie. Die Krise des politischen Systems halt. Es gab keine Haushaltsführung, ökonomisch und auch überhaupt im politischen Leben dieses Landes. Das sind die innenpolitischen Gründe.
Die Diaphora, die Graphiokratie, die Krise des politischen Systems. Und es gab ein Nikokirema, nicht nur auf der Ökonomie, sondern generell in der politischen Leben des Landes. Das sind die esoterischen Gründe. Das, was das Problem der Krise.
Aber was letztlich in die ausweglose Krise geführt hat, war das Gewinnmaximierungsbestreben der internationalen Finanzmärkte, der Geldgeber, die in Griechenland das schwächste Glied in der EU gesehen haben, sie wirklich an der schwächsten Stelle gepackt haben und so gnadenlos mit Griechenland umgegangen sind. Und die EU war unfähig, Schutz zu bieten, ihre Solidarität zu erklären.
Να εκδηλώσει την αλληλεγγύη. Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν το πρόβλημα του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους.
Um das Defizit und die Schulden auszugleichen, hatte der Internationale Währungsfonds eine einfache Lösung vorgeschlagen, die Löhne des öffentlichen Sektors massiv zu kürzen. Das hatte natürlich für uns zur Folge, dass wir, die Angestellten und Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks, ebenfalls daran glauben mussten. Unsere Löhne wurden innerhalb eines Jahres um 30% gekürzt. Und ein Jahr später, nachdem wir diese ganzen Opfer bringen, stehen wir vor der bitteren Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat. Weder die Staatsschulden konnten getilgt werden, noch das Haushaltsdefizit konnte reduziert werden.
Μέσα σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο μετά, συνεπώς, δεν λύθηκε ούτε το πρόβλημα του ελλείμματος.
Die Finanzmärkte spekulieren weiter zulasten Griechenlands und niemand, ja wirklich niemand, und ich wiederhole es noch einmal, niemand hat eine Vision oder Ahnung, wie man dieses Problem lösen kann. Auch nicht Angela Merkel. Gestern hat sie im Spiegel gesagt, Griechenland sollte zur Drachme zurückkehren. Aber auch das geht nicht, denn niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, wie ein Rückkehrmechanismus eines Landes der Eurozone in die alte Währung funktionieren soll.
Darüber hinaus wird Griechenland mit Häme überzogen, wenn wir dabei an die Berichterstattung der Bild-Zeitung oder die Verunglimpfung unserer Aphrodite im Fokus denken. Es wird immer gesagt, der Grieche arbeitet nicht. Das stimmt nicht. Und so haben alle ihre Stereotypen im Kopf. Die Deutschen denken, die Griechen wären faul. Die Griechen denken, die Türken sind eine permanente Bedrohung. Jede Nation hat ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Die Griechen arbeiten wie verrückt, auf Basis der Statistik von Eurostat mehr als alle anderen. Unser Problem ist, dass wir keine Industrie haben. Wir produzieren nichts und exportieren daher kaum. Das ist natürlich ein echtes Problem.
Sie haben die Bild-Zeitung erwähnt, Sie haben den Spiegel erwähnt, auch den Fokus, der jetzt angeklagt ist in Athen, wegen einer Berichterstattung, die den Griechen unwürdig zu sein scheint. Was genau haben Sie von diesem Prozess und auch vielleicht von der Berichterstattung im Nachrichtenmagazin Fokus mitbekommen? Trifft tatsächlich diese Kritik an Griechenland die Ehre der Griechen?
Σαφώς, διότι πληγώνει το ελληνικό αίσθημα αυτό, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Selbstverständlich verletzt das unsere Gefühle, denn das, was es ausdrücken will, korrespondiert nicht mit der Wirklichkeit. Außerdem hat jede Nation Symbole, die für das Identitätsgefühl wichtig sind. Wenn wir uns an die Karikaturen vor einigen Jahren erinnern, die eine dänische Zeitung über den Islam gedruckt hat. Selbstverständlich stehe ich für die Meinungsfreiheit ein, aber es sollte eine Abwägung geben, ob man damit informiert oder das Gedruckte nur dem Zweck der Provokation dient und damit unnötige Konflikte produziert. Ich finde, wir sollten innerhalb der Europäischen Union und nicht nur dort die Kultur des jeweils anderen respektieren.
Νομίζω ότι μέσα στην Ευρώπη τουλάχιστον, αν όχι γενικότερα, παγκοσμίως πρέπει να σεβόμαστε και την κουλτούρα του άλλου.
Nun wird gestreikt, mit welchem Ziel? Also gerade beim staatlichen Hörfunk und Fernsehen, man ist doch abhängig vom Staat. Geht das so einfach mit dem Streiken und das Durchsetzen der Ziele insofern, dass man wieder mehr Geld bekommen will? Lassen sich Politiker davon beeindrucken?
Η κυβέρνηση, η οποία είναι σοσιαλιστική,
Nein, diese Regierung, die ja eigentlich eine sozialistische ist, hat sich dazu verpflichtet, eine Politik zu verfolgen, die eigentlich gar nicht in ihr Programm passt. Die griechische Regierung ist momentan in diesem Käfig eingesperrt. Sie hat gar keinen Spielraum. Genauso in diesem Käfig sitzen auch wir, die Menschen, die streiken. Auch sie wissen, dass sie mit dieser Form des Drucks letztlich gar nichts erreichen können.
Können Sie sich eine eigene Meinung leisten gegen den Staat als staatlicher Radiochef?
Der staatliche Rundfunk in Griechenland hatte traditionell immer eine Abhängigkeit von der aktuellen Regierung, die an verschiedenen Stellen ihre Papageien hinsetzt. Und es gibt aber gleichermaßen auch die festen Journalisten, die schon immer da waren und gute Arbeit leisten. Und dieses Mischungsverhältnis ist von Regierung zu Regierung unterschiedlich. Unter der Regierung von Kostas Simitis war die Situation sehr frei. Unter der Regierung der Neuen Demokratie von Karamanlis haben sich die Fronten verschärft. Mich haben sie zum Beispiel blockiert. Ich habe 2 Dokumentarfilme über illegale Flüge und Festnahmen der CIA in Griechenland, Zypern und anderen europäischen Ländern im Kampf gegen den Terrorismus produziert. Ich hatte genau recherchiert, an welchen Orten die CIA überall gewesen ist. Und dann habe ich noch über einen Skandal in Griechenland berichten wollen, in dem Spendengelder für die humanitäre Hilfe der Tsunami-Opfer veruntreut und für andere Zwecke verwendet wurden. Man hat diese Dokumentarfilme nie ausgestrahlt, die Dokumentationsreihe und meine Sendung im Radio eingestellt. Heute darf man im Rundfunk wieder ein wenig offener reden. Es gibt Journalisten, die frei ihre Meinung äußern, auch gegen die Regierung und die Partei, die an der Macht ist.
Οι οποίοι δεν είναι με το κυβερνητικό κόμμα, λένε ανοιχτά την άποψή τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Soweit Pavlov Nerantzis, Radiochef von ERT3. Gleich hören wir mal die ganze Situation aus der Sicht des Technikleiters von ERT3. Denn wo gespart wird, fallen Investitionen weg. Ja,
Das griechische Radio ERT3 mit seinen drei Programmen sendet auch auf der Mittelwelle 1044 Kilohertz. Und ich weiß nicht, ob es da bei einigen von Ihnen irgendwie in Erinnerung klingelt. Das war mal eine Frequenz, die DT64 gehörte. Ganz kurz übergangsweise, weil alle UKW-Frequenzen weg waren. Der Sender steht in Wilsdruf. Das ist in der Nähe von Dresden. Und abends, vielleicht haben Sie da auch mich schon mit Medienthemen gehört, gab es immer so ein Übersprechen der Raumwelle, ein, ja, man sagt dazu auch in der Interferenz. Plötzlich kam immer so ein Programm durch. Und das war, den nannten wir damals so ein bisschen despektierlich, der Grieche stört wieder. Und genau das war damals Thessaloniki 1. Heute ist es das Programm ERT3. Und das war insofern für mich ganz witzig, den Technikchef mal zu fragen. Er heißt Panagiotis Vaudas, ob er überhaupt davon wusste, dass es eine Frequenz gibt in der Nähe von Dresden, die sein Programm ganz genau beobachtet hat. Es war uns bekannt, dass wir in Deutschland gehört wurden. Das war ja auch die Absicht, dass wir auf Mittelwelle in Deutschland zu hören sind, um uns an die griechischen Gastarbeiter und Auswanderer zu wenden. Aber wir wussten nicht, dass wir diese Interferenzen mit dem Sender bei Dresden haben. Das habe ich gerade zum ersten Mal gehört.
Welche Leute hören denn heute noch Mittelwelle?
Es gibt nur alte Untersuchungen, eine neue Studie wurde nicht gemacht. Wir bekommen nur etwas mit, wenn wir mit den Senderanlagen Probleme haben. Dann ruft man uns an und sagt, wir hören euch gar nicht, ist etwas passiert? Vielleicht wird eine neue Studie einmal in Auftrag gegeben, jetzt wo wir in einer Umbruchphase stecken, von der Umschaltung analog auf digital, aber Konkretes weiß man nicht.
Aber bis heute gibt es keinen Plan für einen sogenannten Analog-Switch-Off oder das Programm auf der Mittelwelle komplett abzuschalten. Lediglich die Leistung ist ein wenig reduziert zurzeit. Es gibt eine Korrektur, Anpassung, eine Überlegung, ob das Hauptprogramm auf ein anderes Signal gelegt wird und ob neue Sender gekauft werden, neue Antennen. Das hängt natürlich von der gegenwärtigen ökonomischen Situation ab. Aber es gibt noch keine Entscheidung, was genau gemacht wird.
Digital Audio Broadcast ist ein großes Streitthema. In Deutschland wird jetzt DAB Plus eingeführt. Ist das hier auch ein Thema?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόγραμμα για τις εκπομπές του ραδιοφώνου να γίνουν ψηφιακές.
Bisher gibt es keine Pläne für den digitalen Hörfunk. Beim Fernsehen sind wir in Verzug. Seit circa 8 Monaten erst gibt es einige Sender, die digital abstrahlen. Für das Radio gibt es weder einen Zeitplan, wann wir wandeln, mit welchem Protokoll und von welchem Sendezentrum aus. Um es noch einmal richtig zu sagen, es wurden Karten zwar gemacht, Sendezentrum für Sendezentrum und wie sie senden sollen, aber der Prozess ist noch gar nicht eingeleitet, sodass man sagen könnte, in 6 Monaten ginge es los für dieses oder jenes Senderzentrum. Es gibt kein Datum für einen Switch-off, aber Pläne.
We're still analog. We have plans, but nothing started or δεν έχει αρχίσει κάτι. Έχουμε μια ημερομηνία ότι θα ξεκινήσει το ραδιόφωνο από τότε.
Gibt es denn überhaupt ein Bedürfnis, digital zu senden, weil in Deutschland zum Beispiel die Privatradios gar nicht digital senden wollen in der Mehrheit, weil sie dadurch nicht mehr Hörer haben?
No, here we, εδώ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
Dieses Problem haben wir nicht. Wir haben ein finanzielles Problem, auf digital umzustellen. Investitionen für neue Geräte und Sender. Es gibt da eine Tendenz, gerade was das Radio in Griechenland anbetrifft, dass es immer mehr Stationen werden. Es gibt schon so viele und es werden immer mehr. Keiner weiß, wie viele es sind. Und es kommt vor, dass der eine den anderen stört. Bisher war es so, dass die Lizenzen vergeben wurden von den örtlichen Verwaltungsbehörden. Zum Beispiel Thessaloniki für Thessaloniki. Und Katerini für Katerini. Der Druck für die Digitalisierung entsteht also dadurch, dass immer mehr Sender sich gegenseitig stören. Eine Digitalisierung würde die Probleme beheben.
Ist beim normalen UKW-Radio die Zuhörerschaft vornehmlich älter oder ist das gemischt?
UKW hört wirklich jeder, jung wie alt. Natürlich haben die jungen Leute die Möglichkeit, an den PC zu gehen und Webradio zu hören. Aber UKW wird seinen Lieblingsstatus behalten, denn man muss ja mal sehen, wann hört man eigentlich Radio? In Griechenland fährt man lange im Auto und hört gern am Strand Radio. Da gibt es kein Internet. UKW kann man in Griechenland einfach nicht so abschalten. Das hört wirklich die Mehrheit.
Στην Ελλάδα έχουμε και τις παραλίες το καλοκαίρι. Έτσι ακούμε στην παραλία, στη θάλασσα, οπουδήποτε. Τα FM είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοπούν στην Ελλάδα. Ακούει η συντριπτική πλειοψηφία.
Soweit der Technikchef von ERT3, Panagiotis Vauras. Und ich bin ein bisschen erfreut, dass es mir gelungen ist, von einem DXer, den vielleicht der eine oder andere auch kennt, nämlich Klaus Grote, soeben eine MP3-Datei zu bekommen mit diesem berühmten Griechen, von dem ich Ihnen erzählt habe, den wir mal erwähnten. Hören wir doch einfach mal kurz rein.
So, aber jetzt erinnern wir uns an den letzten Höhepunkt in der 29-jährigen DT-Geschichte. Hier sind die letzten 7 Mittelwellenminuten eingefangen. Ja, einige Dutzend Kilometer von der Antenne entfernt, 23.53 Uhr auf einem verlassenen Autobahnparkplatz.
Null Uhr. Deutsche Rundfunk Nachrichten.
Haben Sie es eben gehört? In dieser kleinen Pause von DD64 und dem Mitteldeutschen Rundfunk war so eine folkloristische Musik. Das war der Grieche Thessaloniki 1. Und das Witzige ist, ich sagte es eingangs schon, dieser Sender sendet natürlich auch auf UKW und zwar mit der 95.8, aber so, dass wir uns nicht mehr stören können. Soweit meine kurze Berichterstattung aus der zweitgrößten Stadt Thessaloniki in der Übersetzung meiner Kollegin Eleni Klotzikas. Und es kann natürlich sein, dass Sie schon die entsprechende Sitzposition eingelegt haben. In rund anderthalb Stunden geht es dann so langsam los mit dem Eurovision Song Contest. Und da hatte ich natürlich notgedrungen auch mal die Frage an Lutz Marmoy. Er ist NDR-Intendant, was die ganzen Kosten anbelangt. Und letztes Jahr hatte er noch, als Lena gewann, ja auch ein weinendes Auge, weil das ist wirklich nicht so einfach zu stemmen. So um die 20, 23 Millionen kann das Gesamtpaket kosten.
Ich freue mich inzwischen und ich bedanke mich wirklich bei allen ARD-Anstalten, dass sie dieses große Ereignis, das wird eines der größten Fernsehereignisse in ganz Europa sein. Wir filmen ja hier nicht etwas ab wie eine Königshochzeit, sondern wir machen es selbst. Und diesmal sind wir nach 28 Jahren wieder Gastgeber für Europa. Das wollen wir gut machen und ich hoffe, dass das klappen wird und für Ihre Hörerinnen und Hörer, das wird einfach spannend und macht Spaß und man kann die Idee Europas auch dort erleben. Das ist ein Musikwettbewerb, sehr, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Und inzwischen freue ich mich, dass das bald jetzt losgeht.
Aber ohne Einschränkung für andere Programmelemente?
Nein, das Geld ist ja, können Sie immer nur einmal ausgeben. Das ist eine große Unterhaltungssendung, wo wir sehr viele Menschen, hoffentlich gerade Jüngere, auch interessieren werden. Und das lohnt dann auch einmal diese Anstrengung. Und wir haben es aus anderen Etats, in Teilen wahrscheinlich zum Beispiel aus Sportrechten und so etwas zusammengekratzt. Das ist schwierig, aber das muss auch einmal möglich sein.
Und verabschieden möchte ich mich nicht ohne einen Titel aus dem heutigen Abendprogramm kurz zu servieren, bevor Admiral Taff wieder einlädt in die Dancehall. Und zwar einen sehr swingigen Titel will ich Ihnen vorstellen von den belgischen Interpreten. Und zwar ist das, ja, With Love Baby, With Love Baby.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Ja, und dieser Swing-Titel aus Belgien, den ich hier leider im Podcast nicht ausspielen kann, war gar nicht im Finale. Das tut mir leid, da hatte ich mich echt geirrt. Der ist bereits im Halbfinale ausgeschieden, mir unverständlicherweise. Aber zumindest Italien schickte ja einen ähnlich swingenden Titel ins Rennen und der belegte immerhin Platz 2. So, bevor ich hier Ihnen noch ein bisschen Antennentechnik und Antennenumschaltung präsentiere aus dem Jahre 1992, wo man ganz gut dann auch nochmal den sogenannten Griechen hört, wie er das Programm von DD64 gestört hat. Das versprochene Interview jetzt mit Peter Frey zum Thema ZDF Zoom und die Eingangsfrage an den Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens war, die ARD hat ja gerade den Mittwoch freigeräumt von Dokumentationen. Im Zuge der ganzen Talkshow-Erweiterungen hat man jetzt den Montag als Dokumentationstag entdeckt. Fragte ich ihn, ob das nun eine bewusste Gegenprogrammierung war, dass ZDF Zoom immer einen festen Sendeplatz am Mittwoch habe.
Wir haben unsere eigene Dokumentationsplanung unabhängig von der Konkurrenz gemacht. Es ging uns darum, ein klassisches Fernsehformat, nämlich die investigative, wenn man so will, aufklärerische Dokumentation aus dem Dornröschenschlaf in der Nacht wieder ins Hauptprogramm zu holen. 22.45 Uhr ist ein sehr guter Programmplatz, vor allem in der hellen Jahreszeit. Der direkte Anschluss ans Heute-Journal, ans Auslandjournal, verschafft uns an der Stelle wirklich ein journalistisches Profil. Ich bin glücklich, dass das gelungen ist. Es war das Hauptziel der Chefredaktion in den hausinternen Diskussionen über das Schema. Jetzt hoffen wir auch, dass wir damit erfolgreich sind.
Gibt es so etwas wie ein Konzept beim ZDF, dass Sie sich gerade auf dem Gebiet der Dokumentation auch deswegen stärker profilieren wollen, weil die Wiederverkäufe im Markt jetzt durch die neuen Möglichkeiten auch im Internet Geld zu verdienen, zusammen vielleicht mit der Produzentenallianz, dass es da auch Möglichkeiten gibt, zu refinanzieren auf eine andere Art und Weise, als das bisher möglich war?
Es geht da nicht in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Und außerdem mit ZDF Zoom, das über weite Strecken doch ein sehr inländisches Format sein wird oder ein deutsches Format, gerade mit den starken grafischen Elementen, denke ich nicht an große Verkaufsmöglichkeiten ins Ausland. Aber uns ist bewusst, dass wir ja nicht nur die Plattform des ZDF-Hauptprogramms bespielen müssen, in Anführungszeichen, sondern auch die anderen Plattformen des ZDF, die Digitalkanäle, die Partnerkanäle wie Phoenix und Dreisat und nicht zuletzt online. Das heißt, so ein Stück hat eine große Chance, die Zuschauerschaft, die es bei der Ausstrahlung im ZDF-Hauptprogramm erhält, durch die Ausspielung auf diesen weiteren Kanälen, ich würde sagen, klar zu verdoppeln.
Sie wollen mit Zoom ranzoomen, näher dran sein an den tatsächlichen auch Problemen der Zuschauer, aber auch näher dran sein an den Hintergründen, also den Schein der Oberfläche verlassen. Sie planen aber auch ZDF Zeit, wo Sie wieder rauszoomen wollen. Muss man sich das sozusagen als System ZDF-Doku verstehen oder ist das eher Zufall, dass Sie auch noch eine andere Strecke reformieren?
Man muss es einfach im Zusammenhang denken und man muss die drei Plätze für große journalistische Filme, die es jetzt im ZDF im Programm der Chefredaktion gibt, eben in einem Zusammenhang sehen. Wir machen darüber hinaus ja zum Beispiel auch Terra X von den Kollegen der Programmdirektion oder 37 Grad, sehr erfolgreich als menschliche Reportagereihe. Wir in der Chefredaktion werden künftig die ZDF-Reportage sonntags um 18 Uhr haben, die ZDF-Zeit haben, dienstags um 20.15 Uhr in der allerersten Primetime, schwierigster Sendeplatz, schwierigste Aufgabe und eben ZDF-Zoom am Mittwoch um 22.45 Uhr. Zoom ist das Schaufenster für die kritisch-investigative, hintergründige Dokumentation, die aber bei herausragenden Ereignissen auch die Erstversorgung bieten muss, mit der Frage, wie genau ist etwas passiert und warum ist etwas passiert.
Peter Frey, Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens. Und jetzt zum sogenannten Griechen. Sie hören jetzt eine Aufnahme aus dem Jahre 1992, aus dem August. Der DX64-Club von DD64 beschäftigte sich in der Anfangsphase hauptsächlich mit Empfangsproblemen, die beim Umzug auf die Mittelwelle für die Hörer entstanden sind, die vorher gewohnt waren, UKW zu hören. Es gab also Tipps zum Antennenbau, aber auch zum Kennenlernen der Mittelwelle. Und da hören Sie jetzt gleich am Anfang nochmal den vorhin schon mal erwähnten Klaus Grote, der sich mit dem Weitempfang, dem sogenannten DXen, auskannte.
Radio hat eine Hochantenne, schießt Radio auf aller Herren Länder.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
This is Youth Radio DT64, with the power of music running a 250,000 watts on 1044 kHz medium wave, presenting the finest of entertainment and information. Listen to our fantastic DX program every Friday from 21 to 22 hours European Daylight Saving Time. DT64 DX, the world's only program that never grows old.
Hallo Dixer, willkommen zur Sendung vom, was haben wir denn heute eigentlich, 28. August 1992. Hallo in Annaberg-Buchholz bis Zwickau, also von A bis Z seid ihr hoffentlich heute wieder alle dran. Wenn es heißt, dass wir eure Empfangsbestätigung per Telefon abfragen, das ist heute, sagen wir mal, nicht unser vordergründiges Thema, sondern wir haben wieder den Klaus Grote, den DXer, den wir schon in der vorletzten Sendung zum Piratenradio gehört haben. Bei uns im Studio hat man vielleicht auch schon ein bisschen im Hintergrund
Halsen hören. Er wird sich heute beschäftigen mit dem Radiohimmel, und zwar ganz konkret im Umfeld der 1044 Kilohertz. Jeder, der mal versucht hat, unseren Sender zu bekommen und nicht gerade ein digitales Display hat, wird verzweifelt hin und her gekurbelt haben, dort mal vielleicht Rias gehört, da wieder den EFN reinbekommen haben und sich dann anhand der Musikfarbe, anhand der Sprecher oder der Stationsansage endlich auf uns eingepegelt haben. Und um das sozusagen ein bisschen besser zu lokalisieren, um sozusagen unsere Nachbarn ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich also Klaus heute nochmal eingeladen. Der Piratenteil, das ist versprochen, Nummer 2, wird nächste Woche laufen, das können wir schon sagen. Ja. Worum wird es da erstmal gehen? Vielleicht eine kleine Vorschau.
Caroline Nordsee im Wesentlichen.
Caroline Nordsee, also die Piraten-Radio-Freaks dann schon diesen Tag vormerken. Also nächsten Freitag ab 21:05 Uhr, je nachdem, wie lang der Verkehrsservice ist. So, jetzt habe ich lang genug geschwatzt. Jetzt ist Klaus da, der uns ein bisschen, wie gesagt, in die Skalenwelt einführen wird. 1044 Kilohertz, Senderstandort Wilsdruff. Du machst erstmal links oder rechts von der Skala? Oder
erstmal mache ich die Frequenz 1044. Da ist natürlich die 64 drauf, sonst könnte er uns nicht hören. Aber es ist dort auch der schon vielfach erwähnte Grieche drauf. Und ich habe das mal etwas näher untersucht. Es gibt ein Nachschlagewerk, das World Radio TV Handbook.
Jeden wärmsten zu empfehlen, der sich also ein bisschen durch die Skalenwelt detaillierter durchpirschen will. Ne?
Ist zwar Englisch, das ist vielleicht ein bisschen schwierig für die Leute, die der Sprache nicht so mächtig sind, aber es ist wirklich sehr informativ. Und da wird erwähnt, Thessaloniki, das ist der Standort vermutlich dieses griechischen Senders, mit 150 Kilowatt. Und dort ist das Programm Mazedonien 1 drauf. Nun können wir das natürlich nicht hören, dieses Programm, weil wir ja sozusagen uns diese Möglichkeit versperren, indem DT64 dort sendet. Aber ich habe eine Aufnahme von mazedonischer Musik mitgebracht. Petze Atanasovski heißt der Mensch, den wir jetzt hören mit seinem Orchester.
Also diesmal griechische Folklore ungefiltert, praktisch ohne Überlagerung von DT64 auf derselben Frequenz, Thessaloniki. Das ist also im Norden von Griechenland, unterhalb Jugoslawiens, also dem ehemaligen Jugoslawien und Bulgarien, und hat eben doch so viel Power, dass er uns stört. Wer diese Musik als störend empfindet, sollte was tun?
Seine Ferritantenne, die im Gerät eingebaut ist, drehen oder seine Rahmenantenne drehen oder eine großflächige Langdrahtantenne mit Richtwirkung spannen. Wie man das macht, kann ich allerdings nicht sagen.
Es gibt auch noch andere Vorschläge, darauf werden wir noch zurückkommen. Dirk aus Fulda hat einen interessanten Vorschlag gemacht, unsere Mittelwelle um 60 Hertz zu verlagern. Dazu werden wir dann sicherlich
damit
noch
besprechen. Damit die Schwebung daraus kommt. Vielleicht habt ihr gehört, wenn man den Griechen im Hintergrund hört, dann ist so ein Schwebungsgeräusch, sozusagen so eine Schwebung. Vielleicht sind es 40, 50 Hertz. Und die müsste man wegdrehen. Also man müsste sozusagen DT64 exakt auf dieselbe Frequenz, auf Schwebungsnull mit dem Griechen bringen. Dann hätten wir diese Schwebung nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es eine wesentliche Empfangsverbesserung bringen würde, aber man könnte es probieren.
Soweit in Studioqualität aufgezeichnet. Wie sich das am Radioapparat anhörte, können wir in einer Fassung des DX64 Clubs vom 30. Oktober 1992 hören. Als man einen anderen Versuch startete, um die Empfangsprobleme zu beseitigen. Wilsdruff, die Antennenanlage, bestand aus zwei verschiedenen Antennensystemen. Einmal ein Rohrmast und einmal eine sogenannte Dreieck-Dipol-Antenne. Und an jenem Tag gab es Umschaltungen hin und her, um zu überprüfen, welches Antennensystem sich am besten eignet, um auch solche Störeinflüsse auf der 1044 kHz wie aus Thessaloniki zu begegnen. Hören Sie also zum Abschluss dieses Podcastes die letzten Minuten in der Abstrahlung über die Dreieck-Dipol-Antenne. dann gibt es eine kleine Zäsur der Antennenumschaltung. Genau in dieser Pause hinein hören Sie den sogenannten Griechen. Dann beginnen die Nachrichten und dann hören Sie das Signal, das vom Rohrmast ausgestrahlt wurde in Wilsdruff.
Hallo, DD64 Club.
Ja, grüß dich, Jörg, hier Markus Fuhrmann in Berlin.
In Berlin, ja, wunderbar.
Und an und für sich muss ich dir schlechte Nachrichten mitteilen, denn der Empfang hier in Berlin ist deutlich schlechter geworden.
Ja, das scheint mir auch so.
Die Störungen sind jetzt deutlich heftiger als mit der Rohrantenne. Wer an seinem alten Radio das magische Auge verfolgt, der sieht, der Ausschlag ist jetzt selbst in den fading günstigen Zeiten nicht mehr so doll wie früher. Und dafür seid ihr in den fading-mäßig ungünstigen Zeiten noch stärker weg. Also praktisch gar nicht mehr zu hören, wenn das Fading euch total wegdrückt. Das
ist wahrscheinlich der Grieche dann.
Na nee, vom Griechen kommt hier nichts an. Stattdessen ist das allgemeine Mittelwellenrauschen dann umso heftiger.
Also hier müssen wir abbrechen. Ihr könnt gleich Ohrenzeuge werden. Die Antennenumschaltung macht Schluss. Schickt uns eure Empfangsberichte für diese Zeit. Ansonsten nächsten Freitag gibt es eine neue Senderung. Adieu.
Okay.
This is Youth Radio DT64, with the power of music running 250,000 watts on 1044 kHz medium wave. Presenting the...
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονία. Θεσσαλονίκη. 102 FM, 1044 μεσαία. Η ώρα είναι 11.
Uhr.
DT64. Nachrichten.
Mehr als 250.000 auf Großdemo erwartet. Nach Angaben des Organisationsbüros haben bereits mehr als 1.000 Einzelpersonen, Organisationen, Parteien und Vereine ihre Unterstützung für die Berliner Kundgebung gegen Ausländerhass und Rassismus am 8. November erklärt. Zur Teilnahme an der vom Berliner Abgeordnetenhaus initiierten Demonstration unter Schirmherrschaft von Bundespräsident von Weizsäcker haben auch der hessische Ministerpräsident Eichel, die Bonner Ausländerbeauftragte Schmalz-Jakobsen, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und die Deutsche Literaturkonferenz aufgerufen.
Radio 1 in Potsdam auf 95,8.